Dann kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, und zwar zum Vedanta. Ich hatte schon gesagt, die Lehre des Vedanta ist im Grunde die Philosophie, die hinter dem ganzen Yoga steht. Wir bedienen uns zwar verschiedener philosophischer Konzepte, aber so die Basis von dem Ganzen ist eigentlich die Lehre des Vedanta. Und diese wollen wir heute und später dann schrittweise kennenlernen. Ja, das ist sicherlich für die meisten eine ganz neue Denkweise, aber ich hoffe, dass ich die so verständlich mache, dass es irgendwo Sinn macht, diese Gedanken irgendwo zu integrieren. Wir machen das so, dass ich erstmal erzähle und wir. Ja, da kommen wir jetzt zu. Das Wort Vedanta, ne, setzt sich zusammen aus den beiden Worten Veda und Anta. Veda heißt wörtlich Wissen oder Weisheit und Anta heißt Ende. Man kann das also jetzt sagen, es ist das Ende des Wissens oder die Vollendung des Wissens. Oder man kann sagen, ja, Veda. Das sind also die ältesten Texte der Inder und die alten Veden, habt ihr sicher schon mal gehört. Und die sind eingeteilt in verschiedene Abschnitte und jeweils der letzte Abschnitt sind die sogenannten Upanishaden und dort steckt die Basis der Vedanta-Lehre drin. Also es ist sozusagen das Ende der Veden, das Ende dieser klassischen Texte. Aber ich mag am liebsten die Übersetzung. Vedanta ist die Vollendung des Wissens, denn es geht ja im Vedanta darum, dass wir aus dem intellektuellen Wissen eine tiefe Erfahrung machen und das Wissen transzendieren. Ja, und über die philosophischen Aussagen, mit denen wir uns beschäftigen im Vedanta, zu einer tieferen Einsicht der Wirklichkeit kommen. Für viele erscheint Vedanta erstmal eine sehr kopflastige Angelegenheit zu sein, ja, weil es verursacht Knoten im Gehirn, über diese Sachen nachzudenken. Aber es ist eine spirituelle Praxis, genau diese Knoten im Gehirn zu sehen, zu spüren, auseinander zu knoten und auch durch so eine Verwirrung zu gehen, ja, und zu sagen, was ist denn das, wie kann ich denn das mit meinem Leben zusammenbringen und ja, was bin ich denn dann jetzt? Ja, und genau das ist die spirituelle Praxis des Vedanta. Ja, das Hinterfragen, das Entstehen von Reibungen, unterschiedliche Konzepte, die ich habe von der Welt, die kollidieren mit anderen Konzepten und dann das sich öffnen für immer neue Perspektiven und das immer mehr Auflösen von Vorstellungen, die ich so habe. Unsere Wahrnehmung, ja, funktioniert ja über Filter. Wir sehen die Welt immer so, wie es unserem Weltbild entspricht. Ja. Wenn ich gerade frisch verliebt bin, dann sehe ich überall nur Verliebte, das kennt ihr. Ja. Und so haben wir im Grunde immer so Scheuklappen auf, ja, und sehen die Welt immer nur durch unseren begrenzten Blickwinkel resultierend aus unserem Weltbild. Das heißt, wenn wir diese Scheuklappen ablegen wollen, diese Filter auflösen wollen, um mehr von der tatsächlichen Wirklichkeit mitzubekommen und nicht nur diesen kleinen Ausschnitt, wollen wir daran arbeiten, unser Weltbild offener und weiter zu gestalten, um so immer mehr, immer tiefer, immer klarer die Wirklichkeit zu sehen. Ja, denn das ist letztlich das, worum es im Vedanta oder im Jnana-Yoga geht, um Erkenntnis. Ja, zu erkennen, wer bin ich, ja, was ist die Natur meines Seins, ja, und was hat das Ganze hier für einen Sinn? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und wenn ja, wie viele? Und die Aussagen der Vedanta-Philosophie haben eine sehr tiefe Kraft, weil sie das Potenzial haben, uns die Augen zu öffnen für die Wirklichkeit. Das Vedanta oder die Vedanta-Lehre behauptet im Grunde genommen, dass wir, ja, und da schließe ich mich selber mit ein, dass wir gefangen sind in einer Art Traum. Ja. Wir träumen diese Welt, ja, und da wir noch nicht aufgewacht sind, glauben wir, die Welt, so wie wir sie hier erleben, ist die Wirklichkeit. Das Vedanta behauptet aber, es gibt noch eine andere Wirklichkeit. Und das ist so ähnlich wie wenn eine Schildkröte, ja, ins Meer eintaucht und dann versucht, dem Fisch zu erzählen, dass es noch eine Welt außerhalb des Wassers gibt. Ja. Der Fisch sagt, ja wie Wasser? Was ist Wasser? Ja, weil der kennt ja nichts anderes. Ja. Der weiß ja nicht, dass es da oben Luft gibt. Ja. Und so können wir uns das mit dem Vedanta vorstellen. Die Meister, die aufgewacht sind, ja, die haben festgestellt, es gibt noch etwas jenseits des Meeres. Ja. Aber wir, die wir im Wasser stecken, ja, wir haben noch nicht mal in Betracht gezogen, dass es da irgendetwas gibt am Rande unserer Vorstellung jenseits der Oberfläche. Ich finde, das ist ein schönes Bild, ja, dass wir in einem Traum feststecken und es darum geht, aufzuwachen, einerseits, andererseits, dass wir wie ein Fisch sind im Wasser. Es gibt eine schöne Geschichte oder ein schönes Gleichnis, um zu sagen, worum es geht im Vedanta. Und zwar ist es die Geschichte von dem Mann, der in der Dämmerung im Zwielicht spazieren ging. Ja? Er dachte an nichts Böses, es wurde schon langsam dunkel, so langsam wurden die Farben alle grau. Ja, und dann hat er sich riesig erschrocken, weil er auf dem Weg eine große Schlange gesehen hat. Oh Gott, oh Gott. Ja, dann ist er schnell weggelaufen und hat einen anderen Mann getroffen und gesagt, oh Gott, da eine Schlange, Hilfe, wir müssen was tun. Der andere so, ja, beruhige dich, kein Problem, ich habe hier eine Taschenlampe, würde man heute sagen, eine Fackel. Ist eigentlich die Geschichte, wobei das Wort im Englischen ja gleich ist, Torch. Jedenfalls mit dem Licht sind die dann dahin zu der Schlange und haben da das Licht draufgeworfen, von der Taschenlampe, ja, und haben gesehen, das ist ja gar keine Schlange, das ist ja ein Seil. Da hat einfach jemand ein dickes Seil auf dem Weg liegen lassen. Ja. Die ganze Angst war umsonst. Ja, und mit der Erkenntnis, ja, verschwindet die ganze Sorge und die Angst und der Mann konnte des Weges weitergehen und hat sich darüber belustigt, dass er dieses banale Seil für eine Schlange gehalten hat. Genauso ist es mit uns. Ja. Wir glauben, weil wir im Zwielicht sind, sozusagen in einem Zustand der Dämmerung, ja, halten wir diese Wirklichkeit für wahr? Ja, da wir die Wirklichkeit nicht erkennen, projizieren wir etwas auf das, was wir sehen. Ja, natürlich vertrauen wir erstmal unserer Wahrnehmung. Ja, und wir sehen objektiv, ja, die Dinge, wie sie sind. Aber da wir nicht verstehen, was die dem zugrunde liegende Wirklichkeit ist, projizieren wir etwas darauf. Ja. So wie der Mann einfach nur das Seil gesehen hat, ja, aber da er es nicht richtig erkennen konnte, hat er darauf etwas projiziert, die Schlange. Und genau so projizieren wir in das, was wir wahrnehmen, unsere Vorstellung von der Wirklichkeit und sehen nicht dass, obwohl das alles hier so wirklich erscheint, ja, dass es nicht die letztendliche Wirklichkeit ist. Die letztendliche Wirklichkeit, ja, ist das, was unveränderlich und ewig ist. Alles, was vergänglich ist, so sagt man in der Vedanta-Philosophie, ja, alles, was dem ewigen Wechsel von Entstehen und Vergehen unterliegt, ist nicht wirklich, ja, weil es nicht ewig ist, weil es keinen Bestand hat, weil es keine wahre Substanz hat. Und in Wirklichkeit, so sagt es Vedanta, sind wir alle eins. In Wirklichkeit ist alles non-dual. Jetzt lassen wir mal die Geschichte von gerade auf Seite mit dem Seil und der Schlange. Anderer Ansatz. Im Vedanta wollen wir herausfinden, was das Selbst ist. Ja. Wer bin ich, ist die große Frage, auf die wir eine Antwort suchen, mit Hilfe der Vedanta-Lehre. Ja. Und diese Frage wollen wir uns auf einem philosophischen Niveau nähern. Also es reicht hier nicht zu sagen, ich bin ein Mann, ich bin Mitte 30, ich bin Koch von Beruf oder sowas. Ja, das ist nicht das, worum es geht, sondern ich will wissen, was ist die Substanz meines Seins? Ja, was bin ich in Wirklichkeit? Und diese Frage wollen wir begründen. So. Ein Ansatz ist die Geschichte mit dem Subjekt und dem Objekt. Wenn ich herausfinden will, was ich bin, ja, dann muss ich herausfinden, was ich nicht bin. So. Wir haben folgende Situation. Ich bin hier, mein Glas Wasser ist dort. Ja. Ich bin der Beobachter des Wasserglases. Das heißt, ich bin das Subjekt, ja. Das Wasserglas ist das Objekt. Ich nehme das Objekt wahr. Ja. Ganz einfache Sache. Ja, genauso nehme ich den Teppich dort wahr. Ich bin hier, der Teppich ist da. Ja, ich kann den Teppich beobachten, wahrnehmen. Genauso wie das Glas Wasser kann ich aber auch meine Hand hier beobachten und wahrnehmen. Ja, ich bin das Subjekt, meine Hand ist das Objekt. Ja, also das, was ich bin, kann nicht die Hand sein, weil ich beobachte ja die Hand, also bin ich getrennt davon. Soweit klar? Ja. Genauso allerdings auch mit den Gedanken und mit den Gefühlen. Ja, ich kann die Gedanken beobachten, also kann ich nicht der Gedanke sein. Ja, weil ich bin ja der oder das im Inneren, was die Gedanken beobachtet. Ja, da kommen wir gleich zu. Da kommen wir, ja. Aber zunächst mal kann ich die Gedanken beobachten, kann ich die Gefühle beobachten. Ja. Also bin das, was ich in Wirklichkeit bin, ja, die Instanz im Inneren, die wahrnimmt, die, dieses Bewusstsein, kann nicht zugleich das sein, was gesehen wird. Ja, und so sagen wir im Vedanta, ja, das Selbst ist ähnlich wie das Auge. Na, es kann sich nicht selbst wahrnehmen. Das Auge kann nur nach außen gucken. Natürlich, wenn ich einen Spiegel vorhalte, aber das Auge kann sich erstmal nicht selbst wahrnehmen. Also wir versuchen, diese Frage zu beantworten. Was ist das Selbst? Und eine Methode ist, herauszufinden, was ist nicht das Selbst? Ja, und alles das, was ich beobachten kann, so sagt die Vedanta-Philosophie, ist zunächst mal nicht das Selbst in dieser relativen Ebene. Ja. Auf einer anderen Ebene, ja, ist es dann aber so, dass ich mit allem verbunden bin und alles eins ist, ja, und ja, dann ich letztlich alles gleichgültig wahrnehmen kann, weil ich sowieso mit allem verbunden wird. Da gibt es also diese Analogie mit dem Meer, ja, mit den Wellen auf dem Meer und dem ganzen Ozean. Die Welle auf dem Meer kann man als Individuum wahrnehmen. Wenn die Welle jetzt sagt, ich bin die Welle, und ich bin ein Individuum, ist das okay. Aber gleichzeitig ist die Welle auch der Ozean. Und die Welle ist eins mit den anderen Wellen, die auf dem Ozean sind. Also auf einer Ebene sind wir wie die Welle, wir sind Individuen und können uns so auch definieren. Auf der anderen Seite sind wir eins mit dem großen Ganzen, auf einer Ebene, die unterhalb oder überhalb oder jenseits von der zunächst mal objektiven Wirklichkeit liegt. Ein weiteres Bild aus dem Vedanta ist auch mit einem Glas Wasser. Das Wasser, wenn das Wasser jetzt Bewusstsein hätte, könnte sagen, hallo, ich bin Wasser, ich bin 0,2 Milliliter, ich habe die Form eines Zylinders und bin durch einen Grander-Filter gelaufen. Das habe ich vorne aus dem Grander-Wasserbrunnen. Also das Wasser definiert sich selbst als zylinderförmig und 0,2 Liter und Grander. Ich kann jetzt aber das Wasser nehmen und da draußen in die Pfütze werfen. Wo ist dann aber das Wasser hin? Das ist dann nicht mehr 0,2 Milliliter und zylinderförmig, sondern verschmilzt mit dem anderen Wasser. Das vedantische Wasser würde sagen, ich bin halt Wasser. Mal habe ich die Form eines Zylinders, 0,2 Liter, mal habe ich die Form einer Pfütze, mal komme ich als Regen runter. Also es geht darum, darüber nachzudenken, auch was wir für Formen und Namen den Dingen geben. Nama und Rupa. Und diese gilt es aufzulösen. So viel vielleicht einleitend dazu. Wir wollen jetzt ein paar grundlegende Begriffe aus dem Vedanta kennenlernen, woraus vielleicht einzelne Sachen, die ich gerade schon mal angedeutet habe, ein bisschen klarer werden. Wie gesagt, am Ende haben wir dann noch Zeit für Fragen, aber ich will erstmal die Grundlagen rüberbringen und dann gucken wir. Ich habe die hier vorne mal aufgeschrieben. Also den Begriff Vedanta haben wir kennengelernt, das Ende oder die Vollendung des Wissens. Zu sehen, was liegt jenseits des Wissens. Denn letztlich ist Wissen zunächst mal, sind irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten, die wir im Kopf haben, die wir innerhalb der Gedanken haben. Aber Wissen ist nicht Erkennen. So, zunächst mal haben wir den Begriff Brahman. Brahman könnte man sagen, ist ungefähr das, was wir im Christentum als Gott bezeichnen würden. Brahman wird oft übersetzt als das Absolute. Oder sehr treffend finde ich zu sagen, es ist das alldurchdringende kosmische Bewusstsein, welches jenseits aller Formen und Vorstellungen ist, welches unendlich ist, welches ohne Form ist, welches nicht Veränderungen unterworfen ist, unveränderbar. Es ist also, man kann sagen, letztlich alles. Alles ist Brahman. Auf einer absoluten Ebene gesprochen, auf einer relativen Ebene, gibt es innerhalb von Brahman natürlich jede Menge Veränderungen. Dieses 0,2 Liter Glas Wasser ist jetzt gleich nur noch 0,1 Liter und damit ist es schon verändert. So. Brahman, dieses alldurchdringende kosmische Bewusstsein, welches das ganze Universum durchdringt, welches jenseits aller Veränderung ist, welches eigenschaftslos ist oder alle Eigenschaften enthält, ist also der Urgrund allen Seins. Innerhalb von Brahman gibt es das, was wir die Kraft der Täuschung nennen. Die Kraft der Täuschung, das ist die Maya. Maya ist sozusagen eine Energieform oder eine Kraft innerhalb Brahmans, die dafür sorgt, dass eine Täuschung entsteht. Und aus dieser Täuschung heraus entsteht die manifeste Welt oder das manifeste Universum. Und das wird Jagat genannt. Also Brahman ist alles, was es gibt. Das, was allem zugrunde liegt, das, was alles übersteigt, das, was unveränderlich ist, was unendlich ist. Maya ist dann eine Energieform innerhalb dessen, die das manifeste Universum erzeugt. Das manifeste Universum, damit ist zum einen das, was tatsächlich manifest ist, gemeint, alles, was fest ist, aber mit dem manifesten Universum werden hier auch feinstofflichere Ebenen gemeint, wie zum Beispiel Prana, die Lebensenergie, oder astrale Dimensionen. Engel zum Beispiel sind auch manifest, weil sie irgendwo objektiv wahrnehmbar sind. Brahman ist nicht objektiv wahrnehmbar. Brahman ist die Wahrnehmung selbst. So, Brahman enthält Maya und Maya erzeugt Jagat. Beides zusammen erzeugt Ishvara. Haben wir heute Morgen gehabt. Ishvara, das Göttliche mit Eigenschaften. Eigentlich gibt es nur Brahman, das alldurchdringende kosmische Bewusstsein, ohne Form und ohne Eigenschaften. Aber wenn es sozusagen in Verbindung mit Maya steht, dann wird es Ishvara genannt, weil es dann Formen und Eigenschaften bekommt. Ja, mit Ishvara im engeren Sinne sind dann auch die persönlichen Götter gemeint, aber zunächst mal ist es das Göttliche mit Formen und Eigenschaften. Soweit der Makrokosmos. Der Makrokosmos ist also das große Ganze. Dasselbe Prinzip, und jetzt wird es kompliziert, was wir im Makrokosmos haben, können wir auch auf den Mikrokosmos anwenden. Und das betrifft uns selbst. Brahman, das alldurchdringende kosmische Bewusstsein, ist identisch mit Atman, dem Selbst, dem wahren Selbst. Das, was ich in Wirklichkeit bin, ist der Atman, das kosmische Bewusstsein im Individuum. Das, was ich in Wirklichkeit bin, wird beschrieben als Sat-Chit-Ananda. Das ist meine wahre Natur, jenseits von den Dingen, die ich als Objekt wahrnehmen kann. Bitte? Das Unsterbliche Selbst wird als Atman bezeichnet und es ist durch drei Attribute zu beschreiben. Eigentlich hat es keine Eigenschaften, aber diese Begriffe, obwohl sie mit menschlichen Konzepten verbunden sind, können das ein bisschen verständlicher machen. Sat, Chit, Ananda. Sat ist die Wahrheit oder das Sein oder die Existenz an sich. Ja. Das Selbst ist oder das Selbst existiert, dann Chit ist das Bewusstsein oder das Wissen oder das Erkennen, ja, also Sat und Chit, ja, ist Sein und Bewusstsein, und Ananda ist die Glückseligkeit. Das, was ich in Wirklichkeit bin, jenseits aller Konzepte, jenseits aller Objekte, ist das reine Sein, ne, das reine Bewusstsein, ne, oder Gewahrsein oder das Wissen darüber zu sein und damit verbunden die absolute Glückseligkeit, die höchste Wonne, ja, oder es, Ananda wird auch gern übersetzt mit die wunschlose Freude. Ne? Einfach nur die Freude zu sein und bewusst zu sein. Und das ist das, was ich in Wirklichkeit bin, und das wird als Atman bezeichnet. Das kann man so sagen, wobei der Begriff Seele bei uns ein bisschen was, da ist im Christentum ein bisschen was anderes mit gemeint. Hier geht es wirklich darum, Atman ist Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit. Im Christentum meinen wir mit der Seele die Teile von unserem Gesamtorganismus, die sozusagen von einem Körper in den nächsten wandern. Und da sind noch feinstoffliche Ebenen dabei, Astralkörper oder solche Sachen, die wandern sozusagen von einem Körper in den nächsten. Anteile von uns, die sozusagen zu diesem Gesamtorganismus gehören. Aber nicht dieses reine, unveränderliche, unpersönliche, alldurchdringende Bewusstsein, welches das der Urgrund nochmal der Seele ist. Also Atman ist sozusagen der Urgrund der Seele. Ja, also Seele ist nochmal so was dazwischen, zwischen Körper und Atman. Ja, kommen wir auch noch zu.
Aber das ist jetzt eigentlich was anderes als die Vedanta-Philosophie, oder?
Nee, das gehört auch dazu, das mit den Koshas. Das werden wir alles in den rechten Zusammenhang rücken. Das wird dann auch Sinn machen, wenn wir gleich die Begriffe alle kennen. Ja, also Atman ist das Selbst, und interessanterweise, das Selbst ist jenseits aller Objekte. Ja, kommen wir gleich nochmal dazu. Maya, ja, die Kraft der Täuschung im Universum, ist die Unwissenheit im Individuum. Wir, die wir die Wirklichkeit noch nicht erkannt haben, sind in einem Zustand der Unwissenheit, ja, und glauben deswegen, das Seil ist eine Schlange. Ja, oder glauben, der Traum ist wirklich. Oder glauben, die Welle zu sein und nicht der Ozean. Ja, oder wir glauben, wir sind der Gedanke und der Körper. Das ist diese Kraft der Unwissenheit. Einerseits sind wir der Körper, sind wir die Gedanken, na, aber von der absoluten Sicht aus sind wir eben nur dieses reine Bewusstsein, und dieses ist sozusagen verkörpert. Der nächste Begriff, ja, wir hatten links da stehen Jagat, das manifeste Universum. Ja, mit den verschiedenen Ebenen, und im Individuum sind das die Upadis. Ja, und Upadis, da kommen wir jetzt zu dem, was du gerade gesagt hattest, Upadis ist ein Überbegriff für die drei Körper und fünf Hüllen des Menschen. Der Mensch, ja, besteht aus verschiedenen Ebenen. Ja, wir haben einmal die drei Körper, das ist der physische Körper, das ist der astrale oder energetische Körper und der kausale oder potenzielle Körper. Das sind sozusagen drei Ebenen, in denen wir existieren. Ein anderes Konzept sind die fünf Hüllen. Da heißt es, wir haben eine physische Hülle, wir haben eine energetische Hülle, wir haben eine Gefühlshülle, Wir haben eine Gedankenhülle und wir haben eine Freudehülle. Diese alle verhüllen das Selbst. Und das Selbst ist unberührt davon. Ja, weil das ist ja Atman, unveränderlich, alldurchdringend, ohne Eigenschaften. Das heißt, wir haben unser Werkzeug hier in der Welt, das sind die Upadis, die 3 Körper und 5 Hüllen. Ja, das, mit dem ich hier vorne sitze und mit dem ich hier spreche und wo parallel noch irgendwelche Gedanken ablaufen und so weiter. Ja, das ist das Werkzeug. Aber das bin ich nicht. Ja, das ist nur mein Werkzeug. Das, was ich in Wirklichkeit bin, ist dieses reine Bewusstsein, was in meinem Inneren wohnt oder was das Ganze durchdringt. Ja, das bewusste Sein. Also Upadis, die 3 Körper und 5 Hüllen, sind unser Werkzeug. Und das ist das, womit wir arbeiten im Yoga. Wir bringen sozusagen unseren Werkzeugkasten auf Vordermann. Wir machen Hatha-Yoga, um unseren physischen Körper und unser Energiesystem zum Funktionieren zu bringen. Wir machen die ganzen verschiedenen Übungen im Yoga dafür, dass wir unser System der 3 Körper und 5 Hüllen zum Strahlen bringen. Und je leichter und strahlender unser System wird, desto einfacher können wir erkennen, dass wir gar nicht der Körper, die Gedanken, die Gefühle sind, sondern dieses Bewusstsein, was dem allem zugrunde liegt. Und der Mensch, na, oder dieses Selbst, was durch Avidya getäuscht ist, wird dann Jiva genannt. Ja. Also das, was ich bin, ist ein Jiva. Ja. Das ist also der Atman, das Selbst, was getäuscht wird durch die Unwissenheit und glaubt, der Körper zu sein. Ich habe diese Identifikation auch noch nicht aufgelöst. Ich glaube immer noch, dass ich der tolle Marcel, der tolle Narada bin, der euch hier was erzählt. Aber der bin ich nicht. Ja. Intellektuell habe ich das schon begriffen, ja, dass ich eigentlich dieses reine Bewusstsein bin. Aber ich glaube immer noch, irgendwie halte ich an der Idee fest, dass ich ja, der Typ bin, der hier vorne sitzt und was erzählt. Ja, und das sind im Grunde schon die wichtigsten Standardbegriffe des Vedanta. Wir wollen sie noch einmal durchgehen und dann haben wir viel Zeit, um die nochmal zu besprechen und Fragen dazu zu klären. Brahman, das alldurchdringende kosmische Bewusstsein, jenseits aller Formen und Eigenschaften, durchdringt das ganze Universum und übersteigt das ganze Universum. Brahman ist im Grunde alles, was es gibt. Maya, ja, die Kraft der Illusion oder die Kraft der Täuschung, ja, die Energie von Brahman, die sozusagen diesen ganzen riesengroßen Traum, in dem wir hier zusammenleben, bereitstellt. Oder auch die Schöpfung. Maya ist die Kraft der Schöpfung. Jagat, das manifeste Universum, ist ja nichts Negatives. Wir wollen ja nicht die Welt verneinen. Wir wollen in der Welt leben, in der Welt glücklich sein, aber eben erkennen, dass das nicht alles ist. Also Jagat, das manifeste Universum, ja, ist zwar eine Illusion, aber wenn wir ehrlich sind, eine wunderschöne Illusion, ja, in der es auch Spaß macht zu sein. Ja, und warum sollten wir das nicht auch genießen? Oftmals sagen Leute, Vedanta ist so weltverneinend. Ja, und da wird gesagt, das ist alles eine Illusion, brauchst du dich nicht drum kümmern, erkenne einfach nur, dass du das unsterbliche Selbst bist. Aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, in der Welt zu leben, in der Welt seine Aufgabe zu übernehmen und in der Welt glücklich zu sein. aber zu erkennen, dass diese Welt eben nur ein Traum ist und dass das, was ich in Wirklichkeit bin, eigentlich was ganz anderes ist oder was viel Interessanteres ist, nämlich dieses reine Bewusstsein, womit eben diese absolute, wunschlose Freude auch verbunden ist. Ja, und Ishvara ist dann eben ein Teil von Brahman, na, wenn Eigenschaften und Formen dazukommen, wenn das sozusagen verbunden ist mit der Maya. Dasselbe dann im Individuum. Ja, ich bin eigentlich das unsterbliche Selbst, jenseits des Körpers. Ich bin aber getäuscht. Ja. Ich erkenne nicht die Natur des Seins. Also bin ich unwissend oder bin ich gefangen in dieser Täuschung. Deswegen arbeite ich mit dem Yoga daran, das zu überwinden. Ich will erkennen, ich will erfahren, ich will sehen, ich will wahrnehmen, wer ich in Wirklichkeit bin. Und deswegen arbeite ich an den Upadis, ja, den drei Körpern und fünf Hüllen, um zu erkennen, was jenseits dessen liegt. Ja. Ich habe diesen Körper, ich habe diese Gedanken, ich habe diese Gefühle, ja, und ich kann und soll und will das auch genießen, ja, aber es gilt, die Identifikation aufzulösen. Swami Sivananda hat sehr schön gesagt, wenn du sollst den Duft der Blumen am Wegesrand genießen. Ja. Das heißt, auf unserem spirituellen Weg sollen wir auch die Blumen am Weg genießen. Ja. Und nicht sagen, ach, die Blumen, das ist ja alles nur eine Illusion. Ja, ich will das Ziel des Lebens finden, deswegen gehe ich jetzt an den Blumen vorbei. Ja, also wir sollen auch ruhig die Blumen genießen, die so am Wegesrand stehen, aber wir sollten sie nicht vermissen, wenn keine da sind. Ja, manchmal ist der Weg eben steinig und da sind keine Blumen und dann sollen wir einfach uns darauf ausrichten, voller Vertrauen, dass der Weg uns schon in Zukunft wieder an einer schönen Blumenwiese entlangführen wird.